Leseprobe Der Inselmann von Jonas Becker, Kapitel 1. Der erste Satz, dachte ich mir wieder einmal, wird entscheidend sein. Er kann den ganzen Fortbestand des eigenen kleinen Universums bestimmen oder auch nur den Verlauf eines gewöhnlich begonnenen Abends entscheidend prägen. Ich saß an der Theke von Frau Spanowskis Taverne und provozierte schon den ganzen Abend lang das Kitzeln von fremden Pupillen in meinem Nacken. Während ich mich mit meiner im Eismantel gekühlten Flasche Weißwein Malagusia beschäftigte, richtete ich nämlich ab und zu einen verstohlenen Blick auf die hinter dem Tresen an der Wand in kleinen Kacheln angebrachten Spiegel und konnte so heimlich Mosaikgesichter ausfindig machen, insbesondere eines, von dem ein sehr optimistisches Kitzeln herzurühren schien. Sie saß auf der Terrasse ganz rechts an Tisch 1, einem Zweiertisch, angelehnt an das Geländer. Ein ziemlich beliebter Platz bei den verliebten oder entliebten Gästen der Taverne, deren Terrasse sich gerade langsam mit Stimmen füllte. Von dem schräg stehenden Zweiertisch hat man nach rechts eine gedankenfreie Aussicht über das Meer, nach links überblickt man bequem die Theke im Gastraum und geradeaus überschaut man die gesamte Terrasse, was vor allem für entliebte Gäste von Vorteil sein kann. Die gekachelte Spiegelwelt reichte leider nicht aus, um zu erkennen, ob sie alleine an Tisch 1 saß. Mein Blickwinkel war zu eingeschränkt, um den ganzen Tisch zu fokussieren. Früher noch Kusslust, heute Fokus-Sielust. Pupillen nur noch zum Kontaktlinsen, fragte ich mich und hörte, wie ich mich ermahnte, jetzt bloß nicht umdrehen, das wäre zu verräterisch, Josch. Trotzdem konnte ich der Versuchung nicht widerstehen und bemühte mich also, mich auf meinem Barhocker behutsam und unauffällig zu verrenken, um einen besseren Blickwinkel zu bekommen, doch in diesem Moment meiner heimlichen Entrückung trafen sich unsere Blicke auf der Wand. Pupillenpingpong. Sie hatte mich erwischt, was ich eigentlich hatte vermeiden wollen. Ich akzeptierte ihren Pupillensieg und prostete der Wand zu. Dann stand ich, ohne mich umzudrehen, auf, um mich und vor allem meinen roten Kopf bei Frau Spanowski in der Küche zu verstecken. Zu mehr hatte ich keinen Mut und ohnehin keinerlei Fantasie für einen ersten Satz. Zwischentext. Bei Tisch 1 handelt es sich um Julia, eine attraktive Steuerberaterin aus München, die kurzfristig auf der Insel verweilt, da ihr Ex-Freund, mit dem sie 15 Jahre zusammen verlebt hatte, just an diesem Wochenende mit einer 12 Jahre jüngeren Kollegin Hochzeit feiert. Es kommt außerdem Pupillen-Ping-Pong natürlich zu weiteren Begegnungen mit Josch, insbesondere zu einem Treffen mit Sonnenuntergang am Meer, einem gemütlichen Essen auf Joschs Terrasse mit vielen griechischen Vorspeisen, insbesondere kleinen frittierten Sardellen und einer harmonischen Duschszene. Leider verwandelt sich dieser zarte Abend urplötzlich, da sich Julia eine Beziehung mit Josch wünscht und sie ihm vorwirft, er sei egoistisch, weil er keine Beziehung mit ihr will. Während sie sich mit Zipperow betrinkt, startet Josch einen Monolog. Hier ein Auszug aus Kapitel 10, der sich mit diesem Abend beschäftigt. 0:08 Uhr.
Ich könnte mir gut vorstellen, hier mit dir alt zu werden.
Julia pustete die Worte in den Raum. Ich blieb wie festgeklebt vor dem Regal stehen, die rechte Hand gerade ausgestreckt.
Du bist mir gleich in der Taverne an der Theke aufgefallen, du wirktest unnahbar, bist aber, wie ich heute erfahren durfte, lieb, leidenschaftlich, gebildet,
eingebildet, dachte ich,
und romantisch.
Immerhin habe ich einen Romantisch. Mir war bekannt, dass man mit mir einen gemütlichen Abend verbringen konnte. Eine Menschin bezeichnete mich, als ich noch in Deutschland wohnte, als ihren Inselmann, da bei mir ihr Alltag nicht angeschwemmt werden würde. Klar, ich kochte gern, mochte es, mich zu unterhalten, vielleicht sogar meine Gedichte vorzulesen oder Klavier zu spielen. Eingehüllt im Kerzenschein waren diese Abende immer einmalig erträglich. Und genau das war das Problem, denn ich war eine komplette Problemzone in mir selbst und mir fiel es schwer, täglich mit mir auszukommen. Warum sollte ich das einer Menschen öfter zumuten? Lieber nur Inselmann sein. Außerdem konnte ich mit Fragen nichts anfangen, wie beispielsweise, wie war dein Tag, Schatz? An einem Freitag, an dem ich vorhatte, gegen 16:45 nach Hause zu kommen, um mit ihr das Wochenende einzuläuten, aber letztendlich erst um 8:30 heimkam. Wie soll der Tag denn gewesen sein? Oder morgens, hast du gut geschlafen, um mir im gleichen Moment vorzuhalten, du hast aber heute Nacht wieder viel gezappelt und geschnarcht.
Grundsätzlich passierte nachts nichts Außergewöhnliches, außer vielleicht einer Zappelorgie oder einem Schnarchkonzert. Ich konnte nichts dafür, dass ich schnarchte und zappelte. Diese Nächte waren für mich auch nie erholsam, weil ich wegen zu vieler Akten im Kopf anscheinend keinen festen Schlaf erleben durfte und morgens noch müder war als abends. Aber warum mussten mir diese Fragen trotzdem gestellt werden, obwohl die Fragestellerin sich die Antworten selbst zusammenreimen konnte? Nur, um etwas gesagt zu haben? Es sollte im Leben auch ein begrenztes Kontingent an Wörtern geben, damit man Worte sinnvoller und mit Respekt gebraucht. Doch dann gäbe es wahrscheinlich auch eine Vielzahl von Menschen, die mit 50 Jahren stumm wären oder sogar früher noch. Sue und ich hatten den gleichen Respekt vor dem Einsatz von Worten. Selbst ihre alte Katze machte nur Mie und verzichtete auf das Au. Deine Vorstellung, Julia, setzt aber voraus, dass ich auch mit dir hier alt werden will. Julia richtete sich auf. Machst du jetzt wieder diese schreckliche Musik von Samstag an? Da haben wir ihn wieder, den sarkastisch-egoistischen Arsch. Wie kannst du mit mir einen solch unbeschreiblichen Tag erleben und dann einfach deinen Schalter auf Standby, Leihbei, dachte ich, umlegen? Ich habe solche Momente wie heute mit dir noch nie erlebt. Ich bin emotional völlig ergriffen, du hast Gefühl, aber warum lässt du sie nicht zu? Welche Frau hat dich so werden lassen? Ich zögerte kurz, aber God Give Me Strength war doch angebracht, zumindest für mich. Elvis sang, Now I have nothing, the God Give Me Strength. Sie hatte die ganzen gemeinsam erlebten problemdefizitären Momente dieses unbeschreiblichen Tages mit respektlosen, unnötigen Worten einfach weggesprengt. Trotzig marschierte Julia zum Kühlschrank und nahm sich die Flasche Zipperow aus dem Eisfach ohne Glas und fing an zu trinken. Ich ließ mich gemeinsam mit Herrn Drumm in meinen Bürostuhl, der mir als Klaviersessel diente, fallen und drehte den Sessel in ihre Richtung. Woher willst du eigentlich wissen, wer ich bin? Wie kommst du darauf, dass es an einer Frau liegen würde, dass ich nicht mehr fühlen kann? Du bist doch nur enttäuscht, dass ich dich nur befristet in meiner Welt haben will. Du nennst das jetzt, ich sei egoistisch. Nein, ich bin nicht egoistisch. Es gibt keinen Grund, einem Single vorzuwerfen, er sei nicht kompromissfähig. Ich muss nicht kompromissfähig sein, weil ich Single bin. Es gibt Frauen, Männer und Singles. Daneben gibt es Frauen und Männer, die sich verstellen und vorgeben, Singles zu sein, aber von einer in der Öffentlichkeit zwar verneinten Sucht getrieben werden, trotzdem eine Partnerschaft eingehen zu wollen. Diese Menschen nenne ich Bingles. Ein wahrhafter Single ist partnerschaftsresistent. Ein wahrer Single hat sich als Ziel gesetzt, alleine alt zu werden. Die Familie eines Singles sind seine Freunde und seine Restfamilie, die eigene Wohnung, Gegenstände und Rituale, die ihn unterstützen, dass jeder Tag zu einem weiteren Freund des Singles werden kann. Single zu sein ist ein Eingeständnis, für Partnerschaften nicht geeignet sein zu wollen. Das hat nichts mit dieser anderen blöden Floskel von Bingles, vielleicht bin ich einfach nur beziehungsuntauglich, zu tun. Denn diese Spezies will oder kann ja nicht alleine sein. Ich bin beziehungsuntauglich ist einfach nur ein verschlüsselt mitleidiger Hilferuf an das Gegenüber. Komm, lass es uns probieren und beweis mir, dass ich's nicht bin. Ob ich froh bin, Single zu sein? Ich bin froh, dass ich mir nicht mehr mein Herz verrenken muss, weil ich keine eigene Familie haben werde. Es war mir mein Wunsch, mit einer Menschen alt zu werden. Meine Augen bunkern heute noch Salzwasser, wenn ich ein altes Paar Hand in Hand durch die Stadt laufen sehe. Aber ich habe mich in meinem Leben auch so unsagbar darauf gefreut, selbst Vater zu werden, um später einmal Großvater zu sein. Als gefühlter Großvater heute Papa zu werden, um irgendwann mit dem Rollator auf die Abschlussfeier meiner Kinder zu rollen, war und wird nie meine Erfüllung sein, auch wenn das theoretisch, praktisch oder biologisch noch machbar wäre. Ich könnte heute nicht einmal mehr mein Kind, wenn es nach dem Kindergarten auf mich zubraust, vom Boden aufpflücken und in den Himmel heben, damit es sich danach geborgen auf Papas Brust ausruhen kann. Ich bin und fühle mich dafür zu alt. Auch wir Männer haben eine biologische Uhr. Unsere Menopause heißt Spermopause. Als 50-Jähriger mit einer jüngeren Frau Kinder zu zeugen, ändert nichts daran, dass unsere Samen und vor allem die Hülle darum wohl eher schon für die Rente geeignet sind. Wenn man sich darüber im Klaren ist, dann ist es eine logische Konsequenz, sich ab einem bestimmten Alter, selbst als männlicher Bingel, an ein Leben ohne persönlich gezeugte Familie zu gewöhnen oder sich alternativ damit zu arrangieren, einfach ein echter Single zu werden. Aber dieser Moment, ist dann vergleichbar mit dem Moment, wenn du aus der Dusche rausgehst und beim Abtrocknen einen fetten Pickel zwischen deinen Schulterblättern auf dem mit Wasserdampf eingeweichten Spiegel wahrzunehmen glaubst. Du wischst den Spiegel ungläubig ab und drehst dich um und tatsächlich, ein gottverdammter, scheißeitriger Pickel da, wo du nicht hinkommen wirst. Warum hast du dich nur umgedreht und nachgeschaut? Heute habe ich gelernt, genau dort einfach keinen Spiegel mehr aufzuhängen oder mich einfach nicht mehr umzudrehen. Du hast echt einen an der Waffel, nuschelte Julia. 30 Jahre, das Leben der anderen, Spermopause, du hast voll die Midlife-Crisis. Ich hatte, wenn überhaupt, nur eine Midlife-Crisis. Eher noch eine Selbst-Midlife-Crisis. Mag sein, dass auch ich mein Leben mit Mitte 40 sondiert habe, aber ich habe das nicht getan, um meinen Alterungsprozess aufzuhalten oder ihn mit Veränderungen in meinem Leben äußerlich zu betrügen. Sondern ich war es leid, mich noch länger an etwas festzuhalten, was mir über Jahre nie gelungen war oder sich nicht ergeben hatte. Ich brauche keine Partnerin mehr. Mein Elektroherd heißt Amika. Du bist so egoistisch. Och, Julia, ich bin Single. Wirst du einen schwulen Egoismus vor, wenn er mit dir keine Beziehung eingehen will? Wer von uns beiden ist der, der egoistisch ist, weil er nicht das bekommt, was er gerne hätte? Die leere Zipperoflasche glitt Julia mit einem runden Klirren aus der Hand und rollte gelangweilt vom Teppich aus über den Holzboden. Ein Zeichen für mich, die Nachtruhe einzuläuten. Ich streckte ihr meine Arme entgegen, um ihr beim Aufstehen zu helfen. Komm, ich bring dich hoch. Sie griff betrunken nach meinen Händen und mein Kreuz musste erkennen, dass Julias Kraftreserven bereits irgendwo in einem Zipperummeer abgesoffen waren. Ich schleppte sie zur schmalen Holztreppe und sie bemühte sich, nur mit dem Pyjama-Oberteil begleitet, die Treppe vor mir hochzukrabbeln, während meine starren Pupillen und ich ihr Stufe um Stufe langsam folgten. Ihre Frage und mein Monolog hatten jeden möglichen edelstahlverklebten Gedanken mit Rost überzogen. Oben angekommen, robbte sie über den Boden und zog sich hoch auf das Bett, wobei ich vorsichtig half. Doch kaum hatte Julia auf dem Bett eine Position eingenommen, fing sie auch schon an zu würgen. Wie von Herkules aufgescheucht, erhob sie sich und lief zielstrebig ins kleine Bad, ließ sich auf die Knie fallen und umarmte dankbar die Kloschüssel. Nun begann Julias Monolog. Und da schwammen sie wieder, die kleinen frittierten Fische. Ich legte ihr einen feuchten Waschlappen ins Genick und streichelte ihr während der rhetorisch prägnanten Passagen ihrer Ausführungen anerkennend übers Haar. Sie war völlig erschöpft und bat mich, mit einem schwachen Handzeichen sie im Bad liegen zu lassen. Dieser Bitte wollte ich nicht widersprechen, zumal davon auszugehen war, dass ihr noch einige Argumente aus dem Mund fallen würden. Also besorgte ich ihr ein paar Decken und zwei Kissen, platzierte eine Wasserflasche in ihrer Nähe und ging nochmal runter. Ich räumte die Reste des Abends weg, schloss die Jalousien an der Terrassenfront und griff im Vorbeilaufen ins linke Regal. Als ich wieder hoch auf die Empore ging, sang Herr Wecker, du, ich lebe immer am Strand. Was für ein scheißschöner Tag, dachte ich, als ich meine Arme in den Kissen hinter meinem Kopf verschränkte und hoch zum offenen Dachstuhl schaute. Klar haben mich Beziehungen auch positiv geprägt. Aus einer Beziehung habe ich gelernt, dass es diese Beutel gibt, mit denen man Eiswürfel machen kann. Wäre ich vorher nie drauf gekommen, danach im Supermarkt zu suchen. Eine andere Freundin hat mir gezeigt, dass ein frischer Blumenstrauß pro Woche die Wohnung gleich viel freundlicher erscheinen lässt, wenn auch ein wenig schwul. Auch wusste ich lange Zeit nicht, dass es sogenannte Körperfettwagen gibt, bis zu dem Tag, an dem eine meiner Freundinnen sich zu ihrem Geburtstag eine Körperfettwaage von mir wünschte. Natürlich bekam sie auch von ihren Eltern eine solche Waage geschenkt. Als sie die beiden entkleideten Päckchen vor sich sah, grinste ich sie nur an. Auch nicht schlecht, jetzt hast du für jeden Fuß eine. Und meine Lieblingsweisheit. Ich stand damals mit meiner Freundin in Trier in einem Laden auf der Suche nach einer Salatschüssel. Die mir am besten gefiel, war nicht ganz billig und vor allem viel zu groß. Aber mein Liebling konterte. Schatz, wenn dir die große doch so gut gefällt, dann nimm die und denke immer daran. In einer großen Schüssel kannst du auch einen kleinen Salat machen, aber in einer kleinen Schüssel keinen großen. Was für einen Salat habe ich da vorhin wieder angerichtet. Ich hatte beim Reden selbst gemerkt, dass meine Argumente eigentlich nicht rund waren. Wenn das ein Vortrag eines gegnerischen Anwalts gewesen wäre, hätte ich ihn als unschlüssig und als reine Schutzbehauptung abgetan. War das doch meine Midlife-Crisis? Wann hatte sie begonnen? Doch erst nach dem Tod von Sue, oder? Lag das alles nur daran, dass mit zunehmendem Alter die verbleibende Restlaufzeit, die man noch hat, überschaubarer ist, insbesondere als Raucher? Meine Einstellung zur Spermopause und zur Spezies Bingel stimmten doch. Ich fand es auch nicht schlimm, vielfältiger geworden zu sein. Es war nur rein rechnerisch nicht mehr das möglich, was ich mal geplant hatte. Und wer weiß, ob meine Spermien nicht schon Anträge auf Pflegestufe 1 oder 2 gestellt hatten oder Rollatorrelais fuhren. Diese Gedankenwellen in mir, immer und immer wieder nach Antworten zu suchen, mich rechtfertigen zu wollen, warum ich so war, wie ich war, machten mich hilflos. Hilflos wie eine Sternschnuppe, die an einem lauen, sternenklaren Sommerabend über einem Feld, weit draußen, dort, wo keine Stadtlichter existieren, für eine Schar von Menschen, die auf Decken in der Wiese sitzt, mit hell brodelndem Feuerglanz ihren längsten und breitesten Schweif in den Himmel malt, damit sich jeder der Zuschauer unendlich lang Wünsche wünschen kann. Nur die Menschen im Publikum sind alle blind.